Das Meer ist eine unergründlich tiefe und friedlich anmutende Welt. Die Ostsee aber geriet in den vergangenen Monaten immer wieder eher unfriedlich in die Schlagzeilen. Im Juli kündigte die NATO eine verstärkte Überwachung des Ostseeraums an. Grund seien zunehmende Zwischenfälle, zerstörte Pipelines oder beschädigte Unterwasserkabel etwa. Medienberichte suggerieren förmlich, die Hohe See habe sich zum erweiterten Kriegsgebiet entwickelt. Auf der einen Seite NATO und EU, auf der anderen Seite Russland. Was passiert da in der Ostsee wirklich? Welche der Erzählungen sind alarmierend, welche gehören eher in die Kategorie Märchen und Mythen? Zu Gast bei uns dazu ist Dr. Alexander Neu. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken, stellvertretender Vorsitzender der Eurasiengesellschaft und ein guter Kenner von Osteuropa. Guten Tag, Herr Neu.
Schönen guten Tag.
Herr Neu, was genau konnte man im Verlauf der letzten Monate in der Ostsee beobachten und inwieweit kann man wirklich von einer Zunahme der Spannungen dort sprechen?
Also schon seit Jahren ist zu beobachten, dass der Ostseeraum ein Spannungsgebiet wird. Ein Spannungsgebiet vor dem Hintergrund, dass hier geopolitische Machtinteressen aufeinanderstoßen. Eine Großmacht, die aus dem Ostseeraum bis auf wenige Ausnahmen, sprich dem finnischen Meerbusen und St. Petersburg und Kaliningrad, seinen Einflussbereich im Ostseeraum weitgehend eingebüßt hat. Und auf der anderen Seite eine sich ausdehnende NATO, jüngst mit Finnland und Schweden, womit auch der nordische Bereich des Ostseeraums unter NATO-Kontrolle gekommen ist. Und dieser Konflikt nimmt zu. Man spricht dann von zerstörten Unterseekabeln, bei denen aber im Nachhinein immer wieder, soweit ich da richtig liege in meiner Informationslage, immer wieder festgestellt wurde, dass es doch Unfälle waren und keine beabsichtigten Maßnahmen der Russischen Föderation, dass es auch andere Schiffe waren von anderen Staaten und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz steht erst einmal in den Medien und von Politik geäußert, die Russen haben Unterseekabel zerstört. Oder auch die Aussage mit Nord Stream 2, wo dann auch der Finger auf Moskau gezeigt wurde, was in dem Fall an Absurdität nicht zu überbieten ist. Aber es steht erstmal im Kommunikationsraum. Die Dementis oder die wirkliche Aufklärung, wenn sie denn stattfindet, kommen dann auf Seite 3 sozusagen kleingedruckt. Und das sind alles Momente, die auch eine rhetorische Eskalation mit sich bringen, die nicht gut sind. Weder für die russische Seite und schon gar nicht für uns, denn niemand kann sich eine weitere Eskalation, sprich hin zu einem wirklichen Krieg zwischen Russland und der NATO, bei dem auch Deutschland beteiligt wäre, wünschen. Also insofern wäre es hilfreich, wenn Politik, Medien und unsere Super-Think-Tanks dreimal darüber nachdenken würden, wie sie was formulieren, bevor sie es formulieren.
Bleiben wir noch kurz bei den Ursachen für diese Spannung. Sie orten diese also in den geopolitischen Verschiebungen, weil die Ostsee früher gewissermaßen ein Gewässer des Warschauer Paktes war und dann durch die NATO-Osterweiterung gewissermaßen zu einem vorwiegenden NATO-Meer geworden ist. Das ist es, was Russland nervös macht.
Na, die Ursache ist eigentlich die übergeordnete geopolitische Veränderung weltweit, also der Übergang von der unipolaren Weltordnung zur multipolaren Weltordnung. Und die macht sich natürlich in einem Brennglas nochmal im Ostseeraum bemerkbar. Wenn man nochmal nach hinten blickt, ein paar Generationen nach hinten blickt, bis in den Anfang der 90er Jahre, war der Ostseeraum ein sowjetisches Meer gewissermaßen, bis auch einen kleinen Anteil von Dänemark und Westdeutschlands waren vor allem die Ostseeanrainer, neutrale Staaten, Schweden, Finnland oder dem sowjetischen Machteinflussbereich zugeordnet. Mit der Wende gewissermaßen sukzessive gab es Machteinbußen, Einflusseinbußen Moskaus, erst mit dem Wegfall des Warschauer Paktes, also DDR wurde zu Gesamtdeutschland, Polen wurde unabhängig NATO-Mitglied, Auflösung der Sowjetunion, das Baltikum wurde eigenständig. Das heißt, der Einfluss Moskaus im Ostseeraum ist geschmolzen, bis auf die zwei kleinen, nun sage ich mal, einmal die Exklave Kaliningrad im Süden und einmal der finnische Meerbusen mit St. Petersburg. Nun ist es aber so, dass seitens der Machtzugewinn der NATO dort auch offensichtlich versucht wird, den Russen das Leben schwer zu machen im Ostseeraum. Aber da kommen wir vielleicht mal später im Rahmen des Interviews drauf, woran das liegen könnte.
Sie haben bereits Ihre Einschätzung gegeben, dass Sie die Gefahr einer direkten militärischen Eskalation zwischen NATO und Russland, wie sie vermittelt wird, so nicht sehen, haben aber selbst auch in einem Text vom Ostseeraum als verkanntem Pulverfass gesprochen. Sie scheinen also durchaus eine Bedrohung in diesem Raum zu sehen. Wie sieht die aus?
Nun, wir haben einmal die Region Kaliningrad mit der Stadt Kaliningrad, ursprüngliches Ostpreußen, Deutschen Reich. Und das ist jetzt russisch. Das ist eine Exklave, die im südlichen Teil der Ostsee liegt. Hier gibt es eben seitens der NATO dann die Auffassung, dass das sozusagen der Dorn im Arsch der NATO ist. Ein unsinkbarer Flugzeugträger, der dort liegt, hochmilitarisiert und ein Problem. Und da gab es ja vor einigen Monaten dann vom kommandierenden US-NATO-General Mr. Donahue, oder wie er heißt, die Aussage, dass die NATO in der Lage sei, Kaliningrad vom Boden aus in einem bisher unerreichbaren Zeitrahmen und schneller zu zerstören, als wir es jemals konnten. Wir haben das bereits geplant und haben es bereits entwickelt. Also die Planung ist damit gemeint. Dass ein hochrangiger Offizier der US-Army sowas sagt, ohne dass er zurücktreten muss, zeigt, dass es da eine Rückendeckung der politischen Ebene geben muss, dass er das sagen konnte. Und das ist eine ganz unverhohlene Kriegsdrohung gegen Russland. Also Kaliningrad wird seitens der NATO, die sich dorthin weiterentwickelt hat, plötzlich als sicherheitspolitisches und militärisches Problem hervorgehoben, obwohl Kaliningrad schon vorher da war, bevor die NATO war. Einfach mal zur Chronologie. Und das Zweite ist, St. Petersburg ist die zweitgrößte russische Stadt, liegt an der Ostsee und muss diesen finnischen Meerbusen, der etwa 400 Kilometer lang ist und zwischen 40 und 120 Kilometer breit, je nachdem an welcher Stelle man ist, durchfahren. Und da gab es eben auch in der Vergangenheit diverse Probleme, nicht zuletzt auch mit den drei MiG-31-Flugzeugen, die dort angeblich den Luftraum verletzt haben, Estlands. Ich kann das nicht sagen, ob das so war oder nicht. Jedenfalls ist die Aufklärung dazu sehr, sehr unbestimmt und sehr, sehr vage. Und das sind alles kleine Trigger, wo eine Situation entstehen kann, die außer Kontrolle gerät. Hinzu kommt die sogenannte Schattenflotte. Die Schattenflotte ist ein Begriff, der vom Westen erfunden wurde. Russische Öltanker, die nach wie vor ihr Öl exportieren, gelten als Bestandteil der Schattenflotte. Sie wurde also begründet von der russischen Seite, um das Öl exportieren zu können. Da aber die EU und die USA Sanktionen verhängt haben gegen Russland, seien sie illegal, was aber Blödsinn ist. Also völkerrechtlich ist das absolut nicht haltbar. Auch der Begriff ist völkerrechtlich nicht haltbar. Es handelt sich hierbei um sogenannte unilaterale Primärsanktionen der Europäischen Union gegen Russland und der USA gegen Russland, die völkerrechtlich zwischentragbar bis völlig inakzeptabel sind, je nachdem, welche Qualitäten diese annehmen.
Es gibt ja im Westen durchaus auch Forderungen, diese Schattenflotte, diese Flotte von Tankern festzusetzen oder die Ostsee für sie zu sperren. Was für Folgen hätte eine solche Seeblockade, wenn es so weit kommt?
Eine Seeblockade wäre quasi eine Kriegserklärung. Eine Seeblockade wäre eine physische Gewaltmaßnahme, die laut Charta der Vereinten Nationen verboten ist. Und darauf könnte rein völkerrechtlich betrachtet Russland mit entsprechender Gegengewalt reagieren als Verteidigungsmaßnahme. Das wäre eine Seeblockade. Und die Festsetzung von Schiffen dieser Schattenflotte nicht weniger, auch das wäre eine Gewaltmaßnahme, auf die Russland dann mit militärischen Maßnahmen reagieren könnte. Und was wir sehen, es gab jetzt in der Vergangenheit, vor etwa 2 Wochen gab es einen Vorfall in der Nordsee vor der französischen Küste, wo ein russisches Schiff für einige Tage festgehalten wurde, ich sage mal bewusst gekapert wurde und dann wieder freigelassen wurde. Es gab das in der Vergangenheit, die Event, auch ein russisches Schiff, was festgehalten wurde und beschlagnahmt wurde von Deutschland. Das sind Maßnahmen, die schon einen provokativen Charakter haben, auf die Russland auch reagieren könnte. Tatsächlich ist es so, dass Russland mittlerweile Teile der Schattenflotte durch Kampfflugzeuge bzw. durch eigene Marineeinheiten beschützen lässt, damit die nicht mehr von westlichen Staaten, von EU-Staaten oder NATO-Staaten gekapert werden. Und das zeigt, wie dünn dort auch das Eis ist, auf dem man sich bewegt, hin zu einer militärischen Auseinandersetzung. Denn wenn der Versuch besteht, ein Schiff zu kapern, kann es auch Widerstand geben und dann kann eine Dynamik losgetreten werden, die man nicht mehr sehr gut unter Kontrolle bekommt. Und mit diesen Dingen wird gespielt. Es gab dann auf der Konferenz Anfang Oktober der Europäischen Politischen Gemeinschaft auch entsprechende Aussagen, dass man das Völkerrecht, also hier die Seerechtskonvention der Vereinten Nationen, eventuell neu interpretieren müsste und erweitern müsste. Da kann ich nur sagen, viel Glück. Das ist eben die regelbasierte Ordnung des Westens dann, wo man die eigenen Ordnungsvorstellungen anstelle des allgemein anerkannten Völkerrechts setzt. Und wenn man unbedingt den Krieg mit Russland will, sollte man genau solche Schritte machen. Nur man sollte sich darüber im Klaren sein, dass unsere Regierung das Volk, unsere Gesellschaft vertritt und nicht irgendwelche anderen Interessen und uns nicht mutwillig in einen Krieg hineintreibt. Davor kann ich nur warnen.
Offenbar real bedroht fühlen sich die baltischen Staaten. Dort schmiedet man zum Teil schon Pläne zur Massenevakuierung, ist alarmiert aufgrund russischer Soldaten an der Grenze. Sind solche Ängste aus Ihrer Sicht nachvollziehbar oder übertrieben?
Historisch ist es sicherlich nachvollziehbar. Die baltischen Staaten waren in der Vergangenheit, die letzten 100 Jahre oder mehrere 100 Jahren, ein Spielball auch der Großmächte, sei es des Deutschen Reiches, sei es Polens, sei es Russlands. Da kann man schon verstehen, wenn kleine Länder, deren Einwohnerzahl zusammengenommen, ich glaube 7 Millionen sind, wenn überhaupt, dass sie Ängste haben vor dem großen Nachbarn Russland. Das kann ich tatsächlich verstehen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Geht man damit konfrontativ um? Oder versucht man doch mit dem Nachbarn, der nun mal da ist, also ich kann meinen Nachbarn ja nicht aussuchen, irgendwie ein auskömmliches Verhältnis zu schaffen. Ich sehe da durchaus auch Probleme in der Minderheitenpolitik Estlands oder Litauens oder auch Lettlands gegenüber der russischen Minderheiten. Das sind Dinge, die, also Sprachenfrage, die Frage der Einbürgerung und so weiter oder auch der Ausweisung von ethnischen Russen aus Lettland jetzt jüngst, dass man natürlich von seiner Seite aus provozieren kann, was ja völlig unnötig ist. Und natürlich, wenn es zu einem Konflikt kommen würde, also das heißt zu einem ausgewachsenen militärischen Konflikt, wäre das Baltikum sicherlich eine der ersten Regionen, die von einer militärischen Invasion bedroht wären. Ist ja auch naheliegend angesichts der Geografie. Die Frage ist, ob man es so weit kommen lassen muss. Und da sind beide Seiten zu höchster Zurückhaltung gemahnt. Also auch die baltischen Staaten, genauso wie auch Moskau.
Reicht Zurückhaltung, um diese Spannungen aufzulösen? Oder gibt es einen anderen möglichen Weg zur Deeskalation in der Ostseeregion?
Zunächst mal gilt, um eine Deeskalation herbeizuführen, dass die Zugänge zu der Exklave Kaliningrad frei bleiben, genauso auch wie der Zugang zu St. Petersburg, dass auch die Hohe See, in der Ostsee gibt es tatsächlich eben auch die Hohe See jenseits der 12-Meilen-Zone, dass sie respektiert wird und dass da keine Spielchen getrieben werden. Sicherlich wäre auch ganz gut, wenn Nord Stream 2, also das eine Pipeline, das ist ja, glaube ich, hat das ja überlebt, diesen Anschlag, wenn das wieder repariert werden würde, wäre auch ein Projekt, das man angehen könnte. Und dass sich die Balten auch mit den Russen wieder etwas verständigen. Ich glaube schon, ich hatte eine interessante Erfahrung. Ich war vor vielen, vielen Jahren auf einer parlamentarischen Versammlung der NATO in Warschau. Ich glaube, es war 2017, 2018. Und da habe ich eine ethnische Estin kennengelernt, eine Parlamentarierin, die sagte mir, bis 2004 sei man mit den Russen eigentlich relativ gut zurechtgekommen. Der Handel, grenzüberschreitender Handel habe floriert. Man habe gute Beziehungen zum Nachbar gehabt, natürlich auch Angst vor dem russischen Nachbarn, aber insgesamt gute Beziehungen. Erst mit dem Beitritt zur EU und zur NATO seien Beziehungen radikal verschlechtert worden. Mit dem Ergebnis, was wir heute haben, die Frage ist, was hat der Beitritt dieser Staaten letztendlich zur NATO und zur EU zur Verschlechterung beigetragen? Und das ist eine Frage auch der dortigen Eliten. Welche Eliten hat man dort aufkommen lassen oder gefördert, die nicht unbedingt an einem harmonischen Miteinander, sondern vielleicht an einer konfrontativen Politik interessiert sind? Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Moskauer Seite, die die Grenzen der baltischen Staaten uneingeschränkt akzeptieren muss.
Sie selbst, wie eingangs schon erwähnt, sprechen von einem Pulverfass. Sie haben aber einen Zusatz gemacht, von einem verkannten Pulverfass sprechen und schreiben Sie. Inwiefern verkannt? Es gibt ja durchaus viele Meldungen über diese Zwischenfälle. Was wird aus Ihrer Sicht verkannt?
Die Qualität dieser Zwischenfälle. Es ist also eine Ansammlung von Zwischenfällen in der Qualität und Quantität, die zunehmen. Und ich glaube, es wird in der deutschen Öffentlichkeit verkannt, welche Gefährlichkeit dahinter steht. Zwar wurde immer berichtet, hier und dort hat was stattgefunden, richtigerweise. Aber was bedeutet das für die weitere Eskalation? Das ist, was ich unter Verkennung bezeichne, dass nicht erkannt wird, welche Dynamik diese Zwischenfälle haben können in der Summe.
Sie hörten Alexander Neu zu den Zwischenfällen und der Gesamtlage im Ostseeraum. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank ebenfalls.